Risikohinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien oder Fonds stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Moderatoren haften nicht für mögliche Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Glaser und Spang, der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland, mit Volker Glaser und Lukas Spang.
Ja, herzlich willkommen zu unserer 9. Podcast-Folge. Mein Name ist Volker Glaser.
Mein Name ist Lukas Spang.
Ja, Lukas, jetzt haben wir den Großteil der Zahlensaison ja hinter uns. Das waren ja jetzt doch nochmal in den letzten 2 Wochen nach unserem letzten Podcast auch nochmal wirklich sehr, sehr viele Zahlen. Auch interessante Ausblicke jetzt endlich dabei, nachdem einige Firmen ja im Januar und Februar da auch nur quasi vorläufig alt gemeldet haben. Also was jetzt auch nicht dann überraschend war. Aber natürlich noch der Ausblick gefehlt hat. Deshalb war es natürlich vor allem, was Small Midcap Deutschland angeht, in den letzten 2, 3 Wochen doch auch durchaus nochmal sehr, sehr spannend. Gerade jetzt in der Woche vor Ostern war doch nochmal einiges los und hatten wir beide auch doch einiges zu tun. Ostern ist jetzt vorbei, gibt es da nochmal doch einiges zu besprechen. Da würde ich sagen, weil wir doch so viele Aktien hatten, die dann doch für viele von Interesse sind, für uns auch relevant, weil wir investiert sind, dass wir dazu sprechen. Und wir legen natürlich gleich los, weil es war erst vor kurzem, es war quasi noch das Ostergeschenk von einer Firma, nämlich der Endo AG, wo jetzt dann doch zum Jahresende, sage ich schon, per Ende März natürlich, der CEO quasi entlassen worden ist. Es hört sich so an, als ob es doch friedlich gelaufen ist, aber hätte er vielleicht selber niederlegen sollen. Ja, ich fand es natürlich schon überraschend, verstehe schon, aber für mich war es schon überraschend, dass er da jetzt quasi als Vorstand erstmal zurücktritt. Aber wie siehst du das bei Endor?
Ja, also der Michael Schröder hat letztens kurz vor Ostern so ein Video gemacht, wo es auch darum ging, ob es vielleicht das eine oder andere faule Ei im Osternest gibt, und ich glaube, Endor ist aktuell eher so ein bisschen das faule Ei, zumindest bei mir im Fonds. Du hast es angesprochen, der CEO wurde vom Aufsichtsrat abberufen. Am Donnerstagabend, 23.55 Uhr, kam die Meldung, und am Nachmittag hatte man ja schon gemeldet, dass man mit den Banken, das ist ja ein Thema, was die letzten Wochen schon die Aktie beeinträchtigt bzw. beeinflusst hatte, dass man mit den Banken in Verhandlungen bezüglich einer Standstill-Vereinbarung bis zum 30.06.24 sei und diese eben an Bedingungen geknüpft sei, ohne schon an dieser Stelle konkret zu werden, was diese Bedingungen konkret sind. Aber da war natürlich die Frage dann, okay, gibt es irgendwelche Bedingungen, was den Vorstand angeht, da Veränderungen vorzunehmen, oder gibt es irgendwie die Bedingungen, Eigenkapital zuzuführen, also über eine Kapitalerhöhung oder vielleicht auch dann im zweiten Schritt eine Wandelanleihe, irgendwas in die Richtung. Und dann gab es eben einige Stunden später die Meldung, dass der Aufsichtsrat den Herrn Jackermeier, der ja auch Gründer und Großaktionär ist, abberufen hat. Da war natürlich dann auch die Frage, du hast es angesprochen, friedlich. Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so ganz klar, inwiefern das jetzt einvernehmlich stattgefunden hat. Aber man hat eben gesagt, dass das wohl eine der wesentlichen Bedingungen gewesen ist, die die Banken gestellt haben für diese Standstill-Vereinbarung. Und dann gab es am Freitag nochmal eine erläuternde Meldung von Endor dazu, dass eben einerseits die Abberufung oder sie haben es Neustrukturierung des Vorstands genannt, eine wesentliche Bedingung der Banken oder der Banken gewesen ist, dass einerseits der CEO und Gründer Herr Jackermeier abberufen werden musste oder wurde jetzt, und auf der anderen Seite, dass sie eben auch zeitnah einen Chief Restructuring Officer berufen werden. Und für mich durchaus nachvollziehbar, nach einfach den letzten Jahren, wo es ja auch nicht so erfolgreich jetzt gelaufen ist, 2022 und 2023, dass man da von Bankenseite vielleicht auch ein bisschen Druck ausgeübt hat auf das Unternehmen. Auf der anderen Seite schon auch überraschend, dass man sich jetzt auch zu dem Schritt durchgerungen hat. Aber wenn es am Ende die notwendige Veränderung ist, um letztlich die Endor zukunftsfähig aufzustellen und sie am Leben zu halten, dass sie einfach sich weiterentwickeln kann, beziehungsweise ja, dass die Banken die weitere Entwicklung unterstützen, dann ist es absolut notwendig. Er soll ja aber auch nicht komplett verschwinden, er soll sich im Unternehmen um das Thema Produktentwicklung, Produktmanagement kümmern. Und was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass es vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Chief Restructuring Officer auch ein IDWS-6-Gutachten gibt, wo es einfach nochmal um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens aus einer objektiveren Perspektive geht und dann anhand dieses Gutachtens mit den Banken zusammen eine weitere Strategie für die zukünftige Entwicklung dann auch im Zusammenhang mit den Banken und deren Kredite erstellt wird, aufgestellt wird, um dann letztlich auch die Endor zukunftsfähig aufzustellen. Vielleicht noch ein kleiner Nebeneffekt. Es wurde ja jetzt erstmalig bekannt, es war jetzt, kam jetzt nur so in der Meldung raus, dass jetzt auch der Aufsichtsrat wieder vollständig ist mit dem Herrn Stieger. Und wenn man den mal googelt, dann ist es ganz interessant, was man da so findet. Also da kommt man dann auf die MGT Consulting, eine Gesellschaft aus der Schweiz, eine Beratungsfirma, und da ist dann unter Kompetenzen steht dann, unsere Kernkompetenz ist die Sanierung und Neustrukturierung von Unternehmen in der Krise durch ein wertorientiertes Krisenmanagement. Und das zeigt eben schon, dass man da auch vorab jetzt durch die Veränderung im Aufsichtsrat sich dahingehend verstärkt hat, um letztlich dann diese Themen auch ja bestmöglich anzugehen.
Ich bin ja nicht mehr so detailliert bei Endor drin. Wie hoch sind da eigentlich die Schulden momentan, was bekannt ist bei Banken?
Also die Kreditstruktur oder die Finanzverschuldungsstruktur ist so ein bisschen aufgeteilt in zwei Teile. Einmal langfristig für das neue Gebäude, was man ja gebaut hat, was jetzt auch dann in den nächsten Wochen bezogen werden soll. Da ging es um 20 Millionen, das ist aber langfristig finanziert bis 2037 und man hatte
da auch eine sehr günstige... Gut, aber das ist ja eh besichert mit der Immobilie selber. Also genau. Das sehe ich unproblematisch.
Und dann gibt es noch andere Linien in Höhe von 48 Millionen.
Oh, das ist viel.
Wovon jetzt bis Ende März 59% begrenzt waren. Das heißt, wir reden da über knapp über 28 Millionen, um die es jetzt bis Ende März gegangen ist.
Okay.
Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen hohen Vorratsbestand. Also der war ja per Q3 bei gut 70 Millionen und auf genau genommen 75,7 Millionen. Und das ist natürlich auch auf der anderen Seite ein gewisser Wert, der da vorhanden ist. Das heißt, wenn
er sich abverkaufen lässt, ja.
Genau, wenn der durch Abverkäufe reduziert wird, lässt er sich natürlich auch in Cash wandeln.
Ja, also ich finde es schon wichtig, dass er weiterhin dabei ist, weil er natürlich technologisch oder produkttechnisch ja das Brain ist in der Firma, dass die Gesellschaft vielleicht dann doch durch sehr schnell eine andere Dimension gewachsen sind. Ja, da gibt es halt dann auch Firmen, die Probleme bekommen. Aber ich würde ja fast davon ausgehen, dass eine Eigenkapitalmaßnahme durchaus noch kommen könnte. Wobei es ja auch Gerüchte gab in den letzten Wochen, dass versucht wurde, da eine Anleihe zu platzieren. Allerdings mit zweistelligen Renditen, und da das Interesse ja nicht so groß war. Klar, entweder war das vielleicht von der einen oder anderen Bank getrieben, weiß man natürlich nicht. Ja, ich bin gespannt, wie es bei Endor weitergeht.
Bringt ja am Ende nur bedingt was, wenn du die Finanzsituation mit noch mehr Schulden versuchst zu heilen.
Das sind ja dann nicht mehr, aber ich würde halt einfach das Risiko dem Anleihengläubiger aufhalsen und von der Bank weg.
Klar, wenn das natürlich gut strukturiert ist, dann hat man zumindest mal eine längerfristige Strukturierung der Finanzverschuldung. Und das ist, glaube ich, hier auch ein wesentlicher Punkt, um den sich Endor kümmern muss, dass sie einfach zu stark kurzfristig finanziert sind.
Ja, dann war wirklich noch sehr viel. Wir haben uns mal so ein paar noch herausgepickt. Einer, wo wir auch beide investiert sind, ist Amadeus Fire, was tatsächlich auch an der Börse ganz gut ankam. Die Zahlen, die Dividende, auch der Ausblick, mal zumindest in der Range, wo man durchaus Stand heute damit leben kann. Jetzt natürlich wieder nur die untere Range wird mit 74, ist nicht ganz so toll. Die obere wäre natürlich schon gut.
Was ist denn der Ausblick? Hol doch mal kurz unsere
Hörer ab. 74 EBITDA bis 80. Ich hatte so 75 mindestens erwartet. Du warst ja eher bei 80 Millionen. 74 bis 80 kann man jetzt erstmal damit leben. Aber wäre natürlich ganz schön, wenn es an das obere Ende geht. Aber kann man natürlich auch heute einfach nur nicht wissen. Dafür ist die Lage einfach zu unklar. Und ich würde mir auch wünschen, dass er mal wieder eine gute Akquisition macht.
Ja.
Anstatt da groß Aktien zurückzukaufen, ist natürlich auch ganz nett, aber eine sinnvolle und gute Übernahme wäre mir natürlich das Liebste. Mal gucken, vielleicht gibt es ja da dieses Jahr irgendwas, aber das halte ich schon weiterhin auch für aussichtsreich, auch von der Cash-Generierung. Ja, weiterhin schon sehr ordentliches. Was hatten sie jetzt? Knapp 70 Millionen war das?
Free Cashflow oder was meinst du?
Ist zu hoch, ne? Free Cashflow?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie du es definierst. Also wenn ich rechne es ja immer mit Leasing-Tilgungen dazu, dann komme ich auf 54 Millionen Free Cashflow.
Ja, stimmt. Die sind da natürlich zu bereinigen, glaube ich, in den knapp 70, die sie ausweisen, ne?
Ja. Und ja, jetzt ist natürlich die nächste Frage, wenn man ja ein bisschen über 24 hinausguckt, gibt ja noch diese 26er, ich glaube, sie nennen es Ambition, mit 500 Millionen Umsatz. Das ist jetzt nicht der große Sprung, wird ja am oberen Ende dieses Jahr schon erreicht, aber 100 Millionen EBITDA ist ja da die Zielgröße. Da ist es natürlich schon nochmal ein gutes Stück, um an der Obergrenze von diesem Jahr mit 80 Millionen auf 100 Millionen zu kommen. Der CEO hält es für wahrscheinlich, wenn auch ambitioniert, aber mal gespannt.
Aber ganz ehrlich, wenn sie am Ende des Tages 2026 eine 9x davor steht, bin ich da jetzt auch nicht unzufrieden. Ja. Es ist halt immer das Problem mit diesen Mittelfristprognosen, die man dann auf ein oder Prognosen, Visionen, wie auch immer, Visionen hat man eigentlich nur beim Arzt oder irgendwo sonst wo. Aber ja, das sollen ja auch so Orientierungswerte mal sein, wo es hingeht. Investoren fordern es ja immer und dass es jetzt da eine Punktlandung gibt. Also ich glaube, bei dieser Bewertung und in dem Case, wenn das dann 90 plus nur sind, ohne eine Übernahme, mit einer Übernahme könnte er sogar locker drüber gehen. Und da wäre ich aber dann auch nicht zufrieden, wenn man das dann nur erreicht, wenn man eine Übernahme macht. Aber wenn das zwischen 90 und den 100 dann zu 26 ist, dann kann sich da, glaube ich, keiner beschweren. Vor allem bei der günstigen Bewertung eigentlich überhaupt nicht. Wäre die Aktie jetzt bei 200, wäre das natürlich ein ganz anderes Thema, aber... Dann weiter, das hat ja eher, war dann auch eher positiv und wurde ja so ein bisschen gefeiert. Keine Ahnung, was da der eine oder andere erwartet hat. Hingegen so bei so zwei, drei anderen Favoriten, da ging es doch etwas in die andere Richtung. So zum Beispiel bei PVA Tepla. Obwohl er wirklich in dieser Meldung, also es gab vorläufige Zahlen im Februar und es gab jetzt eben zum Termin für Veröffentlichung des Geschäftsberichts eben nochmal detaillierte Zahlen, natürlich auch noch den Cashflow. Der operative, der jetzt tatsächlich letztes Jahr jetzt nicht so toll ausgefallen ist, beziehungsweise auch nicht vorhanden war. Es war jetzt aber auch nicht das große Geheimnis, dass der letztes Jahr nicht so gut wird, wegen einfach großen Projekten, die halt dann übers Jahr hinaus auch geschoben sind. Und dann der Cash halt erst in 24 dafür reinkommt und leider halt nicht zum 31.12. Das war eigentlich das, was man wirklich negativ sehen könnte oder auch interpretieren kann, wenn man das will. Ansonsten.
Ja, es ist natürlich immer bedingt dadurch, dass wenn viel Auftragseingang erzielt wird, dann kommen natürlich auch die Anzahlungen mit rein. Und wenn natürlich der Auftragseingang geringer ausfällt und die Aufträge abgearbeitet werden, dann werden diese Anzahlungen einfach genutzt oder verarbeitet. Und das hat jetzt halt dazu geführt, dass letztes Jahr der operative Cashflow nicht so gut war.
Ja, und dann hat man natürlich noch das Thema, was sicherlich, aber auch diese Zahlen waren alle bekannt, auch hier nichts Neues war das Thema und da ging es ja auch im späteren Call von der Firma, da kommen wir aber gleich nochmal separat zu, was auch vielleicht noch der Grund für den Abverkauf ist, war natürlich, dass der Auftragseingang zunächst jetzt gar nicht mehr so toll aussieht oder sich abschwächen könnte, aber wenn ich natürlich von unter anderem Siltronic und ST Micro 2021, 2022 zwei wirklich sehr, sehr große Aufträge krieg, die weitgehend abgearbeitet habe und ich lebe halt jetzt eher von kleineren Aufträgen, unter anderem im Meteorologiebereich von einem unter anderem größeren amerikanischen Unternehmen, dann kann ich das im Auftragseingang irgendwie halt schwer ausgleichen, aber eigentlich ja trotzdem noch ziemlich gut, wenn ich es dann stabil halten kann. Ich glaube, das haben manche einfach nicht so wirklich verstanden oder wollen es aber nicht glauben, weil die Firma rechnet ja auch dieses Jahr sogar noch mit einem steigenden Auftragseingang, obwohl keinerlei große Aufträge in Sicht sind von eben Playern wie Siltronic und Co.
Auftragseingang oder Umsatz?
Auftragseingang.
Haben Sie das so gesagt?
Also von... Ja, ich habe das so verstanden. Okay. Aber selbst wenn er ja auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, ist er das immerhin noch eine gute Leistung und ich will ja dieses Jahr wachsen, ich will nächstes Jahr wachsen, dann sollte ich im Auftragseingang nicht zu sehr absinken.
So ist es.
Aber offensichtlich hat es keiner geglaubt, dann ist es ja immer wieder spektakulär, wenn während eines Calls oder in der Folge eine Aktie sogar noch viel deutlicher abverkauft wird als davor und das war dann schon doch etwas bedenklich. weil ich fand den Call doch, doch etwas befremdlich in der Summe. Ich glaube, da hat sich das Unternehmen so keinen Gefallen getan und das war vielleicht ein bisschen arg. Ich glaube, Annalena Baerbock hätte mit ihrer feministischen Kommunikationspolitik wahre Freude, aber das war einfach nicht gut. So geht es nicht.
Nee, also das haben die beiden Vorgänger immer deutlich inhaltlich besser und auch dynamischer gemacht.
Wobei ich ja die CEO schon echt gut finde, sie kann das auch gut erklären, aber so in dem Gesamtmix, ja, das muss man schon optimieren. Ich glaube, das weiß die Gesellschaft auch, dass man die Folgen waren ja absehbar, dass man da, glaube ich, besser werden muss.
Ja, aber also was wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, dass auch im Februar schon gesagt wurde, dass man bis 2028 den Umsatz ja mehr oder gut verdoppeln möchte, ne? Also wir reden jetzt nicht hier nur über die Perspektive, die für dieses Jahr gegeben wurde und nächstes Jahr, sondern auch für die nächsten 5 Jahre. Und da ja für die Zeit insbesondere eigentlich ab 2026 nochmal eine Umsatzbeschleunigung erwartet wird.
Glaubt da keiner. Wie das halt so ist bei Mittelfristprognosen, die keiner glaubt, aber was auch immer da in die Aktie jetzt gefahren ist, worum die auch wirklich so gegen den Markt. Gut, es gibt noch ein paar andere Halbleiterfirmen, die relativ schwach handeln. Ja, schauen wir mal. Aber ich finde es weiterhin aussichtsreich und ist ja auch, sind wir beide investiert. Ja, nächster Kandidat, dem habt die Bekanntgabe des Geschäftsberichts und der ohnehin auch zuvor bekannte Ausblick für 24 und die Perspektiven auch nicht so gut getan. Das ist Kontron, wo wir auch stärker investiert sind. Da gab es auch am Freitag, am Donnerstag, als die Zahlen der Geschäftsbericht veröffentlicht worden ist und der Ausblick auch nochmal eins mit fast 7-8% Minus, habe ich tatsächlich auch nicht so wirklich verstanden. Da wurde ja immer gesagt, Kontron macht einen schlechten Free Cashflow. Das hat ja auch in den Vorjahren durchaus auch gestimmt. In 22 ist er schon deutlich besser ausgefallen. Letztes Jahr war er jetzt schon wirklich sehr stark. Selbst wenn man den bereinigt, eigentlich der operative Cashflow über 90 Millionen berichtet dann 116. Wenn jetzt die 116 die richtige Zahl ist, also die 90 sind es auf jeden Fall. Wenn man den operativen Cashflow bereinigt, ist das eigentlich auch ein sehr ordentlicher Wert. Also hier gab es eigentlich auch keinen wirklichen Grund, wo man sagen kann, die Aktie wird ja jetzt mal nach unten durchgereicht. Zumindest konnte ich keinen erkennen. Oder siehst du das anders?
Nee, aber du musst das bei den Bereinigungen andersrum sehen. Die Bereinigung würde den operativen Cashflow eher noch verbessern. Oder welche Bereinigung meinst du? Meinst du diese Stichtagseffekte?
Den Stichtagseffekt, ja.
Genau, da rechnen die sich aber besser. Oder rechnest du Factoring wieder raus?
Ja, ich habe es ja wieder rausgerechnet. Okay. Deshalb komme ich ja eigentlich nur auf 90 Millionen.
Ja, okay.
Berichtet haben sie 116, oder?
Genau, und dann haben die ja in ihrer Präsentation so eine Überleitungsrechnung, wo sie sagen, ihr End Adjustment for Project 18,9 Millionen und dann Reduction Factoring 25,1 Millionen und kommen dann auf 123,1 Adjusted. Jetzt ist natürlich die Frage, also der Cash ist ja da. Factoring kann man definitiv sagen, das bereinigt man. Dann muss man aber natürlich auch die Vorjahreszahl bereinigen, idealerweise.
Das heißt es ja.
Irgendwelche Stichtagseffekte finde ich jetzt immer schwierig, weil das hast du mal im einen Jahr.
Na, ist ja so auch rein nur, was kann man kritisieren? Da gab es ja ein paar, die da dran rumgenölt haben. Kann man natürlich alles so sehen, aber Fakt ist, diese für das Thema, was sie früher kritisiert worden sind, dass der Cashflow schlecht ist, das stimmt halt einfach so nicht mehr. Und auch sonst kann man jetzt in der Bilanz relativ wenig finden, was da anzukreiden wäre. Natürlich war ich auch in dem Call drin, ging es natürlich auch oft um dieses 25er-Thema, ob jetzt diese 100 Millionen, 140 erreicht werden oder nicht. Das ist natürlich schon auch heute sehr mühsam, darüber zu philosophieren. Das sehe ich ja fast so wie bei der Adesso. Da jetzt nachher 130 dran steht oder 140, ist mir eigentlich bei heute ehrlich gesagt relativ egal.
Ja, aber ich glaube, das war schon ein bisschen unglücklich, dass er das so gesagt hat, dass das ja keine Prognose für 25 wäre, obwohl man es ja im Rahmen der KTEC-Übernahme klar als Prognose für 25 definiert hat, zu sagen, ja, das ist jetzt ein Ziel, aber noch keine Prognose, weil wir hätten da jetzt noch keine Bottom-up Planung gemacht. Also ich glaube, das kam bei dem einen oder anderen dann auch nicht gut an.
Gut, aber das Ziel 2025, die Betonung liegt auf Ziel, gibt es ja schon seit einigen Jahren, dass man 2 Milliarden Umsatz machen will und 140 Nettogewinn. Das war jetzt auch nichts Neues. Aber mit der Cutec, aber das hat ja sowieso keiner geglaubt. Unabhängig davon hat ja da jeder gesagt, na, das erreicht ihr doch eh nicht. Jetzt ist es halt mit der Cutec, wo das tatsächlich nochmal bekräftigt, dass es jetzt durchaus erreichbar ist.
Ja.
Aber auch hier, das ist, glaube ich, eher auch Jammern auf hohem Niveau. Und wenn die Firma dann nächstes Jahr 130 Nettogewinn erwirtschaftet, soll es mir auch ganz recht sein. Das Einzige, was man natürlich wirklich noch sagen kann, im EBITDA lag die Firma ja so rund 9 Millionen unter den Analysten. Da ging es im Wesentlichen ja nochmal um ein paar Abschreibungen auf IT-Geschäft.
Restrukturierung, meine ich, war das. Also im Call hatten Sie von Restrukturierungsaufwendungen gesprochen.
Ja, unter anderem. Genau, und auch ein paar Abwertungen auf ein paar Themen in dem Zusammenbereich. Aber es hat ja nur das alte IT-Business betroffen und da sind netto wieder auf demselben Level war, wie zuvor geguided, hat es mich jetzt eigentlich auch nicht gestört. Aber mal gucken, was da weiterhin passiert. Es gab noch lustige Überschriften von so ein paar Börsenportalen, die irgendwie gesagt hat, halbier die Dividende. Das fand ich dann irgendwie besonders lustig. Quantron hatte ja im Vorjahr 1 Euro bezahlt, bezahlt jetzt 50 Cent. Das Vorjahr war natürlich positiv beeinflusst durch eine Sonderdividende wegen dem Verkauf von dem IT-Business. Aber solche Headlines sind dann doch auch wieder immer wieder amüsant, wenn es heißt, die Firma halbiert die Dividende dann. Aber das wirklich immer so viele so ernst nehmen, wage ich dann irgendwie auch zu bezweifeln. Ja, Zahlen hat mit Ausblick auch gebracht Nainomic. Auch da gab es einen Call.
Mhm.
Da muss ich ja auch wieder sagen, mein letztes Jahr haben sie ja gesagt, sie wollen mindestens einstellig wachsen. Da hätte ich ja letztes Jahr schon gefragt, was denn diese Formulierung soll, dass man mindestens einstellig wachsen will. Gut, jetzt kam das Ergebnis, dass die Firma 2023 um 1% gewachsen ist. Also ist mindestens einstellig, das ist korrekt. Die neue
Prognose. Sie haben aber, das muss man sagen, die Formulierung auch unterjährig angepasst. Da haben sie dann nämlich plötzlich das mindestens weggestrichen und dann draus gemacht, okay. Einstellig zu wachsen.
Okay, na immerhin.
Hat man natürlich nicht an die große Glocke gehängt, aber da wurde das Wording unterjährig verändert.
Okay, gut, jetzt haben wir den Ausblick auch wieder mindestens einstellig. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob das beschleunigte Wachstum da dieses Jahr zustande kommt. Und ja, auch die Aktie hängt natürlich sehr, sehr träge im Markt. Auch letztes Jahr eine Kapitalerhöhung gemacht für eine Übernahme, die bis heute noch nicht vollzogen worden ist.
Ja.
Da schauen wir mal, ob die demnächst vermeldet wird. Aber auch hier würde ich mir auch schon wünschen, dass da mal jetzt ein deutlicheres Wachstum zustande kommt als mindestens einstellig mit 1%.
Ja, ich hätte halt einfach statt dieser sehr qualitativen Formulierung eine Range angegeben und gesagt, das ist die Range, wo wir hinwollen, weil wir, ja, also der ein oder andere findet ja das Unternehmen nach wie vor sehr gut. Ich finde halt die Kommunikation sehr unglücklich, auch was ja die Investor Relations Arbeit angeht, ist man, glaube ich, noch verbesserungswürdig. Jetzt auch die weitere Margenausweitung ist halt auch sehr vage, wenn man das klare Ziel hat, auf 16-19% EBIT-Marge gehen zu wollen. Jetzt waren es knapp über 13 letztes Jahr. Hätte der Vorstand ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen geben müssen. Aber man ist ja anscheinend zuversichtlicher als vor einem Jahr, was die
Planung angeht. Das stimmt, das wurde explizit mehrfach gesagt.
Hat anscheinend eine bessere Visibilität und jetzt auch Q1 soll schon besser werden als das Vorjahr, von daher mal schauen. Aber ich glaube auch, also das Geld aus der Kapitalerhöhung muss jetzt mal investiert werden, weil ansonsten muss man sich ja schon fragen, was das eigentlich sollte.
Dann kam auch Eckert und Ziegler mit Zahlen. Ja. Wie fandst du die?
Ja, die Zahlen fand ich jetzt ganz okay. Umsatzseitig und ergebnisseitig netto Ergebnis ja leicht übertroffen. Der Fokus lag dann natürlich auf dem Ausblick. Der war jetzt verhalten. Also wir reden ja über einen Umsatzanstieg auf 265 Millionen. Und dann hat man eine neue KPI eingeführt, Adjusted EBIT, also 265 Millionen kommen von 246 Millionen und das Adjusted EBIT soll bei 50 Millionen liegen, ausgehend von 47 Millionen. Das ist okay, man hat halt in diesem Jahr noch einige Investitionen, die man tätigt, gerade was neue Kapazitäten angeht in den USA, für Lutetium, für Actinium. Aber die große Frage war natürlich jetzt auch, was passiert mit Pentixapharm? Und der eine oder andere hat es schon erwartet und es war am Ende auch zu erwarten, dass es so rauskommen wird, dass man sagt, jeder Eckert, oder dass ein klassisches Spin-off über eine Abspaltung erfolgen wird und jeder Eckert Aktionär bekommt jetzt eine Pentixa Farm Aktie, was meines Erachtens nicht das attraktivste Modell ist, weil ich glaube, es wäre für alle Eckert Aktionäre das zielführendere und wertschaffendere gewesen, wenn man hier einen klaren Verkauf erzielen hätte können an irgendeinen Strategen, dann hätten...
Gut, aber vielleicht gibt's ja. Also mich überrascht es nicht. Ich bin einer von denjenigen, die das so erwartet haben, dass die an die Aktionäre ausgeschüttet wird und wer weiß, vielleicht gibt's ja einfach auch gar keinen Käufer dafür.
Ja, genau. Vielleicht aber deswegen sage ich ja, dass es nicht die beste Variante ist, die man jetzt gewählt hat. Und man hat da sicherlich, man hat es mal in einem Call gesagt, 1. Juli ist so der Zeitplan. Man hat jetzt da schon noch einiges zu tun, weil also man wollte jetzt auch, man hat gesagt, man sucht so 2 bis 4 Anker Investoren, auch strategische, die aus dem Bereich kommen. Dr. Eckert soll einer davon sein. Das heißt, wer die sind, wäre dann noch ganz interessant bis dahin zu erfahren. Und natürlich auch, wie man eigentlich zu der Preisfeststellung kommt. Also da muss man natürlich auch noch am besten 1 oder 2 Banken beauftragen, die dann da begleitend Research erstellen, damit der Markt da auch mal eine ungefähre Preisvorstellung bekommt. Weil das ist jetzt natürlich noch die große Unbekannte. Dr. Eckert hat Ende November einen kleinen Anteil erworben für knapp 105 Millionen. Das würde ich jetzt mal sagen, sollte eigentlich die Untergrenze sein an der Bewertung. Das wären dann knapp unter 5 Euro pro Eckert-Aktie. Aber ja, da muss die Firma noch ein bisschen an Informationen und an weiteren Details liefern.
Gut, aber wie sowas läuft, das kennen wir ja von Allgeier und Nagaro, wie dann sowas abgeht. Und nachher ist halt die Frage, auf welchem Niveau gibt es halt Leute, die das kaufen wollen. Wir haben ja damals gesehen, Nagaro wollte dann irgendwie dann jeder haben.
Genau,
ist hier ist aber eher andersrum. Eher stärker gestiegen und Allgäuer wurde dann wirklich krass abverkauft damals nach diesem Event. Und hier sind wir auch mal gespannt, auf welchem Niveau, wenn dann die Leute, also wir stehen ja momentan bei Eckert noch an der Seitenlinie, weil ich will das Spektakel mir mal noch anschauen, aber finde es natürlich schon auch sehr spannend. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie das ist, wenn die Abspaltung dann ist. Die Leute kriegen dann ihre Pentixa-Farm. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch den Eckert- und Ziegler-Kurs wahrscheinlich eher ein Non-Event sogar ist, würde ich mal heute behaupten. Also der Abschlag noch nicht mal groß relevant ist. Könnte vielleicht auch dran denken, dass sie die Losses nicht mehr wirklich tragen, dass man es dann sogar fast besser bewertet. Also das wird einerseits interessant. Aber klar, die spannende Frage ist, wenn es hier dann der Großaktionär wird, der seine 30% auch an Pentixa-Farm offensichtlich behalten. Aber es gibt ja dann immer noch 70%. Was machen die damit und wo dann die Preisfindung dann an dem Tag ist? Weil einige wollen die Aktien natürlich nicht haben. Das ist zweifelsfrei richtig.
Ich glaube, der allergrößte Teil dieser 70% will den Pentixa-Teil nicht haben, um ehrlich zu sein.
Dann wird es ja eine interessante Preisfindung, wenn das dann so exekutiert wird. Also da werden wir sicherlich, wenn das tatsächlich dann per 1. Juli klappt, da werden wir sicherlich auch noch öfter drüber sprechen.
Ja.
Ja, Spektakel war sicherlich auch Varmedios. Da sind wir auch schon länger investiert. Natürlich kurstechnisch auch recht unzufrieden, weil das auch schon ja längere Zeit brach liegt, weil das Management ja eigentlich ganz gut abliefert, zumindest in dem Jahr im Rahmen, was sie auch guiden. Natürlich ist ja die frühere Story, wo das ja auch Leute auf 30 bis 40 Euro getrieben hatten, wo die Aktie auf 30 bis 40 getrieben worden ist, mit immer signifikantem Wachstum bei kleiner Marge und damals auch kein Free Cashflow, habe ich nie verstanden. Genauso verstehe ich natürlich jetzt heute nicht, warum die da bei 15, 16 Euro rumdumpelt. Klar, jetzt ist es nicht mehr der riesige Wachstumscase, aber die Firma macht ja auch schon 2 Milliarden an Umsatz. Natürlich wurde auch immer kritisiert, dass es halt ein Business ist mit 3-4% EBITDA-Marge. Das ist natürlich jetzt auch nicht so toll, das ist auch schon klar. Aber ich muss ja dann auch auf die Bewertung dann gucken mit um die 400 Market Cap. Und ich mache hier ein bereinigtes EBITDA von 60, verdiene netto ja auch immerhin noch irgendwie 80, 90 Cent je Aktie. Und mache im Gegensatz zu früher halt jetzt halt auch einen deutlichen Free Cashflow. Und ja, klar, über den Ausblick kann man auch so ein bisschen streiten, dass da eigentlich kaum Wachstum im EBITDA beinhaltet. Also ohne die jetzt angekündigte Übernahme. Aber es geht schon auch wieder ein Stück vorwärts. Und natürlich jetzt mit der Übernahme, was die Firma da gemeldet hat. Der CEO, Herr Gärtner, hat ja immer gesagt, sie wollen das Geschäft mehr nach Europa auch ausbauen. Das wurde jetzt gemacht mit einer Übernahme in Holland, die sich mit 160 Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 17% natürlich extrem gut anhört. Mhm. Wenn die wirklich so gut integriert wird und es passt, wäre das natürlich für Medios sicherlich, was die Marge angeht, soll er dann auch jetzt deutlich ansteigen. Sicherlich ein starker Move. Aber Fakt ist natürlich auch, hier gibt es immer noch so ein paar Aktionäre, da ist so ein kleiner Overhang da. Mal gucken, wann sich der legt aus unterschiedlichen Richtungen. Mal gucken, aber das finde ich eigentlich auch weiterhin eine recht spannende Geschichte, die Medios.
Der Aktienkurs hat ja auch mit über 20% sehr positiv reagiert.
Gut, er ist natürlich auch vorher, glaube ich, auf unter 14 oder wo sie fast war, auf 13 verprügelt, nochmal ja. Verprügelt worden. Ja, das hat es jetzt zumindest mal wieder ganz gut aufgefangen.
Ja.
Ja, hat man noch Init, unsere Karlsruher, die doch sehr ordentlich geliefert haben nach ihrem London-Auftrag, der schon sehr stark war. Hat es auch wieder mit einem ganz vernünftigen Ausblick und Aktie ist ja auch deutlich nach oben gegangen.
So ist es. Also du wolltest es ja nicht ganz glauben, warst da ja skeptisch und wolltest erstmal die Zahlen abwarten. Aber die Zahlen waren gut. Umsatzprognose erreicht mit knapp 211 Millionen gegenüber 200 bis 220 prognostiziert. EBIT 21 Millionen, 20 bis 25 waren prognostiziert. Und jetzt mit den neuen Aufträgen plant man jetzt eine Umsatzsteigerung auf 240 bis 260 und eine EBIT-Verbesserung auf 24 bis 28. Und da schien noch irgend auch ein Verkäufer im Markt bei 32 Euro gewesen zu sein. Der wurde dann am Morgen der Meldung gekauft. Und dann ist auch die Aktie sehr positiv weiter angestiegen. Und ja, das Sentiment ist auf jeden Fall gerade auf Seiten des Unternehmens. Und Dr. Greschner hat nochmal für über 300.000 Aktien gekauft. Also
habe ich gesehen, ja.
Auf dem erhöhten Niveau kauft er weiter zu. Das war jetzt außerbörslich unter anderem ein größerer Block. Aber er scheint da ja auch weiterhin sehr optimistisch zu sein.
Ja, da hat man auch Zahlen von Stemmer. Das ist ja auch ein immer ganz, ganz guter Kandidat. Herr Dehn macht da einen ganz ordentlichen Job. Der Ausblick war natürlich jetzt angesichts der doch verhaltenen Entwicklung jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht richtig gut. Nichtsdestotrotz war natürlich der Free Cashflow letztes Jahr mit rund 20 Millionen sehr stark. Der wird tendenziell auch dieses Jahr nochmal sehr stark werden. Überraschend war natürlich, dass das 2,70 Euro als Dividende ausgeschüttet werden. Ist ja auch ein recht ordentlicher Betrag nochmal. Da waren ja die Erwartungen eher so bei ca. 2 Euro. Mit Sicherheit nochmal einen draufgesetzt. Und sollte sich jetzt das Business im zweiten Halbjahr tatsächlich noch erholen, finde ich das eigentlich auch eine durchaus interessante Geschichte.
Ja, also der Free Cashflow ist da meines Erachtens der klare Werttreiber. Also wir haben hier, wenn wir Richtung 20 Millionen Free Cashflow planen für dieses Jahr, haben wir eine Free Cashflow-Rendite, die geht in den oberen einstelligen Prozentbereich. Und das ist ja am Ende das, worum es geht. Und da stellt sich schon die Frage, warum wird die Aktie gleichzeitig bei so einer guten Marge, also wir reden jetzt hier nicht über irgendwie einstellige Margen, sondern über Margen, die jetzt schon in dem Zielbereich von 17-21% liegen, warum wird die Aktie so niedrig bewertet? Das finde ich schon interessant, weil eine Basler zum Beispiel wird ganz anders bewertet als eine Stemmer.
Gut, da liegt natürlich der Effekt da drin, dass Basler natürlich halt ein reiner Hersteller ist und bei Stemmer natürlich immer die Annahme war, dass hier das hohe Margenniveau nicht gehalten werden kann und der eher hier im Volumen abbricht und die Margen auch wieder deutlich zurückgehen, dass dieser Effekt eintritt. Und der ist jetzt nicht eingetreten. Ich glaube auch nicht mehr, dass er eintritt. Aber das war natürlich hier schon so ein bisschen der Unterschied, zumal ja auch.
Ich glaube, seit Jahren sehen wir genau das Gegenteil.
Das ist richtig, ja.
Das ist ja das Entscheidende.
Das stimmt, ja. Ja, ist halt leider auch komplett illiquide, natürlich. Das wäre natürlich ein interessanter Kandidat gewesen, wo man da unter 30 Euro sich sicherlich mehr einlädt. Aber leider aufgrund völliger Illiquidität natürlich da auch schwierig, eine vernünftige Position aufzubauen.
Du musst nur die Liquidität stellen.
Wir können ja mal den Großaktionär fragen, wie er das sieht. Vielleicht stellt er ja mal die Liquidität. Dann auch, das schauen wir uns beide mal ganz gerne an, aber wir sind aktuell noch nicht investiert. Ich meine, du auch nicht. Das ist SGL Carbon.
Tigris Capital ist investiert, aber nicht im Fonds.
Okay, Gut, dann haben wir das auch geklärt. Dann hast du da nochmal einen Kandidat gehabt, der deutlich an Performance zugelegt hat, so um die 6 Euro. Dann gab es ja erst die Ankündigung, dass sie ihr doch deutlich negatives oder ergebnisbelastendes Carbon-Business für Windkrafträder verkaufen wollen. Das ist eigentlich höchste Zeit, hatte ich ja letztes Jahr schon gesagt, warum man das nicht einfach verkauft und abgibt, wenn da keine Sicht auf Besserung ist. Jetzt soll es ja passieren, dass man das zumindest beerdigt oder an jemand verkauft, wie auch immer das dann aussieht. Aber ich glaube, selbst wenn sie es verschenken ohne Mitgift gibt, wäre es ganz gut. Um den Bereich geht es ja aber auch am Ende des Tages natürlich nicht wirklich, was die Zukunft angeht, sondern hier geht es ganz klar um den doch stark wachsenden Bereich, was Siliziumcarbid angeht. Und da hat das Management ja eigentlich die Mittelfristprognose sogar eher nach oben angehoben, zumindest so ja. 27. Und das hat dann doch zur Freude bei einigen gesorgt, sodass da jetzt kurzzeitig ging es ja dann mal auf über 7 hoch. Und ich glaube ja auch, und ich fand jetzt die Prognose auch gar nicht so schlecht für dieses Jahr, insbesondere wenn man dann natürlich noch die Verluste aus Carbon bereinigt, ist das schon eigentlich ganz ordentlich, was die Firma da macht.
Wir haben ja auch gesagt, dass die Prognose ohne Carbon Fiber bei 180 bis 190 statt 160 bis 170 liegen würde.
Genau, und das ist halt nochmal eine ganz ordentliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist natürlich auch schon einfach, sieht man eigentlich, dass es ganz ordentlich ist, wenn da in solchen Zeiten Firmen doch nochmal beim Ergebnis deutlich zulegen können.
Ja, aber die Marschrichtung ist ja ganz klar jetzt. Also bis 2028 wenn wir auf über 300 Millionen kommen.
Glaubt halt auch keiner, ne?
Hat man auch noch einiges zu tun. Nee, glaubt auch keiner. Aber im Call hat man auch gesagt, man sei bisher mit dem Feedback ganz zufrieden, weil so ein Asset würde es nicht so allzu oft auf dem Markt geben. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht sowas Ähnliches sehen wie bei Deutz oder bei Süß Microtech, dass auch hier doch nochmal ein ganz beträchtlicher Verkaufserlös erzielt werden kann für ein Geschäft, das gar nicht profitabel ist.
Lassen wir uns mal überraschen, ob das da tatsächlich auch gelingt. Ich will da nicht so richtig dran glauben, dass hier der Süß Microtech oder gar der Deutz-Effekt eintritt, aber schauen wir mal, ja. Und das Joint Venture ist ja nicht davon betroffen. Das wissen ja gar nicht viele. Nicht das reine Carbon, quasi das Carbon-Autogeschäft, was ja in einem Joint Venture liegt. Das ist ja super profitabel.
Ja.
Das bleibt ja aber im Unternehmen.
Ja.
Das ist sicherlich auch einiges wert, wenn sie das verkaufen würden.
Absolut.
Aber ich glaube, da gibt es wegen der hohen Profitabilität keine Gedanken, das zu veräußern.
Keine Gedanken und, glaube ich, auch keinen Grund.
Ja. Dann haben wir noch so ein, zwei, die waren mal wieder nix, gewohnt nix. So ist unser LPKF. Das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Auch hier ist der Ausblick doch wieder sehr verhalten. Also da bin ich auch mal gespannt. Klar, im Solarbereich sind sie gut, haben ja auch wieder einen Auftrag gekriegt, aber so eigentlich in dem Business, in ihrem Lide-Geschäft, wo sie eigentlich mal groß wachsen wollen. Ich glaube ja mittlerweile, da kommt gar nichts mehr.
Das ist schon echt ernüchternd.
Auch hier, wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja. Wo die Hoffnung aber nicht zuletzt stirbt, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ist Adesso. Hat sich da ja auch jetzt wieder deutlich von den Tiefs erholt, nachdem ja letztes Jahr die Prognose angepasst werden musste wegen Unterauslastung. Hat man ja schon letztes Jahr dann aber angekündigt, dass man dieses Jahr zweistellig wachsen will. Hat das jetzt auch bestätigt, plant mit mindestens 10% Wachstum. Und das EBITDA soll sich deutlich von 80 Millionen auf 110 bis 130 Millionen erhöhen. Und ja, haben wir auch schon mal die letzten Male besprochen. Die Skepsis ist, glaube ich, nach wie vor da, dass die Firma das nicht so ganz schafft. Aber ansonsten, meines Erachtens, ich bin ja auch schon lange investiert oder jetzt zuletzt wieder länger investiert, war auch mal eine Zeit lang nicht mehr investiert. Die Perspektiven sind da schon sehr positiv, weil das Unternehmen einfach gezeigt hat, dass sie es in fast jeder Situation schafft, zweistellig zu wachsen.
Also ich gehe auch mal davon aus, dass das Wachstum ist ja schon, wenn sie dieses Jahr auch wieder mit mindestens 10% wachsen wollen, ist, glaube ich, wirklich der einzige IT-Dienstleister oder IT-Unternehmen, das so stark weiterhin wächst. Die anderen haben ja tatsächlich eher so Wachstumsthemen. Ich könnte mir halt eher vorstellen, dass die Leute, und das war auch letztes Jahr ein Thema, dass halt die Marge doch nicht so gut ist. Aber wenn sie da jetzt dieses Jahr auch bei der Marge dann liefern, ich glaube, dann ist es wirklich ein sehr, sehr günstiges Kursniveau. Der eine Kursrutsch, der vor ein paar Tagen ja da nochmal war, auf 100 Euro, da hat sich ja schon jeder gewundert, was ist denn da passiert. Dabei war es ein Verkauf aus einem recht bekannten Musterdepot. plus dann später noch hinterhergeschoben die Meldung, dass sein größeres Beratungshaus, nämlich Accenture, hier gewarnt hat, vor einem doch schwierigen Umfeld, ja, schon ein bisschen weit hergeholt. Klar, auch Accenture macht sicherlich auch einen hohen Teil IT-Beratung mit, aber ich würde es jetzt wirklich nicht vergleichen wollen. Von dem her hatten wir auch die Gunst der Stunde da genutzt, unsere Position da weiter auszubauen. Es war also ganz nett, dass es hier doch nochmal ein paar günstigere Stücke gab, aber klar, die Leute glauben offenbar nicht, dass es Adesso gelingt, dieses Jahr das Margenniveau zu erreichen, was sie prognostiziert haben.
Ja.
Aber das Wachstum ist ihnen wohl abzunehmen. Das werden sie meines Erachtens auch wieder schaffen. Sonst, da klangen sie ja wirklich sehr optimistisch, dass das wieder erreicht wird. War auch letztes Jahr wirklich beeindruckend, wie stark die Firma gewachsen ist.
So ist es.
Den gleichen Effekt, den gab es ja auch bei Da sind wir investiert. Das ist Knaus Tabbert, unser Hersteller oder für Fans von Campingwegen und drumherum. Da gab es ja auch immer die Geschichte, naja, das Unternehmen wird dieses Jahr nicht wachsen, schrumpfen und auch beim Ergebnis deutlich sinken. Jetzt haben sie letztes Jahr fast 6 Euro verdient, bei einem Kurs von um die 40. Gut, am Donnerstag ist es jetzt deutlich angestiegen. Zahlen da auch eine Dividende von 2,90 Euro. Nämlich 50% vom Gewinn und sagen jetzt dieses Jahr, wir wollen im Umsatz weiter wachsen. Sicherlich für viele überraschend, dass man doch auf dem hohen Niveau weiter wachsen will. Klar, bei der Marge wollen sie auch das hohe Niveau weiter halten. Aber hier kann es, wenn man nur an die untere Range kommt, kann es auch passieren, dass er halt 10% im EPS, also im Ergebnis der Aktie, weniger verdienen. Aber selbst wenn sie da jetzt nicht rund 6 Euro verdienen, sondern 5,50, dann ist es natürlich bei einem Kurs von 4,40 Euro auch eher ein Witz. Da gab es ja auch die ein oder andere Studie dazu. Da bin ich mal jetzt gespannt, wie nach der Guidance, wie der Analyst da nun weiter vorgeht, ob er da immer noch daran festhält, dass die Firma schrumpft.
Der eine Analyst.
Da lassen wir uns mal überraschen, wie da das Update dazu ausfällt. Da bin ich schon sehr gespannt.
Es sind nicht die Analysten, es ist nur der Analyst.
Na, es ist halt ein Analyst, der das halt anders sieht als die anderen Analysten.
Ja.
Ja, haben wir jemand Wichtiges vergessen, Lukas, der hier noch, wie gesagt, so viel. Also was auch wieder wirklich faszinierend ist und deshalb stehen, glaube ich, die Märkte halt einfach so hoch, dass allgemein die Unternehmen schon echt gut laufen. Es gibt wirklich fast wenige Aussetzer,
ja.
Außer bei denen, die man es ja eh weiß, dass es das halt nichts wird oder schwierig ist, aber wirklich das meiste an Firmen. Das läuft doch schon eigentlich alles doch sehr ordentlich. Also hier ist weiterhin von Großkrise keine Spur. Schau mal, ich gehe auch davon aus, dass mit der Q1-Berichterstattung, die ja jetzt in Kürze dann auch schon wieder losgeht, ist ja dann immer nahtlos zwischen Jahresergebnissen und Q1-Earnings, ja, dass es da auch da weitergeht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Märkte schon ganz gut hochgelaufen sind. Hier mit fast zweistelligen Renditen. Im DAX sind wir auch schon bei fast 10%, aber also große Korrektur, wenn dann eher technisch Natur, aber sonst kann man euch, glaube ich, sagen, die Ampeln sind, was die Märkte angeht, eher auch weiter auf grün.
Ja, bei den Nebenwerten, da ist halt noch nichts passiert, ne? Deswegen, da wird's mal Zeit.
Aber man sieht's ja so manch, das wird da in der Tat Zeit, aber bei einigen, die ziehen jetzt auch an und es kommt ja. Doch auch schon, natürlich noch nicht die Masse, aber es ziehen jetzt doch einige auch ganz, ganz gut an. Bei Twitter freut sich ja auch der Uwe Klöckner schon, dass jetzt die Nebenwerte-Rallye losgeht. Und
die hat er aber auch schon am 1. März, glaube ich, schon rausgerufen.
Na, da ging es ja aber auch schon los. Aber er hat natürlich Ende Oktober, hat er ganz stolz verkündet, dass jetzt die Rallye losgeht. Hat er recht gehabt.
Gut, da hat er recht gehabt, ja.
Mal gucken, ob er weiter recht behält. Dann schließen wir die Akte Podcast Glaserspang Nummer 9. Und das nächste Mal wieder mit einem Gast von einem sehr ausgezeichneten Unternehmen.
So ist es. Bis dann zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war Glaser und Spang, der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland mit Volker Glaser und Lukas Spang. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr.